hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst mal wieder an dieser Stelle einen schönen guten Abend. Hier spricht Windy Jakob und ich freue mich, dass Sie wieder das Westendradio eingeschaltet haben. Hier die Sendung live aus der Kulturwerkstatt Westend. Erika Busiger war seit 1997 an der ABS Walle tätig, zuletzt in der Funktion als stellvertretende Schulleiterin. Angefangen hat ihre Lehrtätigkeit 1988 am Schulzentrum Utbremen. Bei einem kleinen Abschiedsfest im Westend wurde sie am Dienstag, den 28. Januar diesen Jahres, aus ihrem Berufsleben in den sogenannten Ruhestand entlassen. Wie die Zeit davor war und wie die Zeit danach aussieht, das soll hier Erika Busiger gleich selbst erzählen. Sie ist hier mein heutiger Studiogast und hat auch ein wenig Musik mitgebracht und deswegen hören wir gleich ein Stück, was sie ausgesucht hat. Das ist Konstantin Becker und Hannes Wader, Kein Ende in Sicht, und hier am Mikrofon begrüßt Sie wie immer aus dem hauseigenen Radiostudio Windy Jakob.
Sing für alle, die mit mir noch auf der Suche sind, nach einer Welt, die es vielleicht nie geben kann, die kein Gemälde sein wollen, sondern immer Skizze sind und unvollendet enden irgendwann. Für die Verrückten und für alle, die daneben stehen, auch für die Leisen, die man meistens übersieht, die ohne Mehrheit bleiben ausgegrenzt und unbequem, für die Vergessenen im letzten Glied. Kein Ende in Sicht, den Anfang verpasst, dazwischen nur tänzelndes Schweben, den Sinn dieses Unsinns noch lang nicht erfasst, doch immerhin Leben im Leben. Alle, die wie ich nicht frei von Fehlern sind, für jeden, der zu seinem Scheitern gerne steht, der sich nicht zügeln lassen will von diesem kalten Wind, der uns zur Zeit so rücksichtslos entgegenweht. Den seitlich Ungeknickten wollen wir zur Seite stehen, den niemals Angepassten sing ich dieses Lied, die ohne Mehrheit bleiben anders sind und unbequem, und die auch helfen, wenn es keiner sieht. Kein Ende in Sicht, den Anfang verprasst, dazwischen viel Tränen und Schmerzen, den Sinn dieses Daseins kein bisschen erfasst, doch immerhin reicher im Herzen. Nichts Großes erreicht, keine Orden, keine Yacht, dazwischen noch Tränen und Schmerzen, vom Reichtum beschämt, von der Macht stets verlacht, doch immerhin reicher im Herzen. Kein Ende in Sicht, den Anfang verprasst, dazwischen nur tänzelndes Schweben, oh, den Sinn dieses Unsinns noch lang nicht erfasst, doch immerhin Leben im Leben.
Ja, da sage ich erstmal, Erika Busiger, schönen guten Abend und schön, dass du hier bist.
Guten Abend.
Ja, wollen wir gleich etwas korrigieren?
Ja, ich möchte korrigieren. Ich hatte ja kurz bevor ich aus dem Dienst ausgeschieden bin, mein 40-jähriges Dienstjubiläum. Das bedeutet, ich habe nicht 1988 angefangen, sondern 1973 am heutigen Schulzentrum Ut Bremen, damals Fachoberschule Meter-Sattler-Straße. 1988 bin ich dann in den Personalrat Schulen gewählt worden.
Da siehst du mal, der Moderator kann nicht rechnen. Aber das macht nichts, man kann immer dazulernen. Ich freue mich, dass du hier mal live bist. Du warst schon des Öfteren in der Sendung, immer wenn es um die Kreativtage gegangen ist. Und heute habe ich das Glück, dass du hier zum ersten Mal live bei mir sitzt. Was natürlich richtig ist, du hast hier so ein, hier gab es ein kleines Abschiedsfest. Ich war selber dabei. Ich fand das sehr ungewöhnlich. Es gab keine offiziellen Reden. War das so geplant von dir?
Ja, das war hundertprozentig so geplant. Ich habe in den letzten Jahren viele Verabschiedungen miterlebt und habe mir dann immer überlegt, was ich auf keinen Fall wollte. Ich wollte auf keinen Fall, dass Kolleginnen oder Kollegen von mir an meiner Verabschiedung arbeiten sollten. Und ich wollte ein fröhliches, zwangloses Fest. Und dazu gehörte auch, dass es keine offiziellen Reden gibt, weil das meistens Reden sind, wo Menschen etwas sagen, was sie gar nicht denken. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich selber eine Rede halten durfte über mein Berufsleben. Und ich habe ja die Verabschiedung, fand ja mit einem Lehrmeisterkollegen statt. Auch der hat etwas gesagt über seine Arbeit an der Allgemeinen Berufsschule. Und ansonsten gab es viele fröhliche kulturelle Beiträge. Es gab auch außer den Kolleginnen und Kollegen offizielle Gäste und die waren auch alle glücklich und zufrieden, dass sie keine Reden halten mussten. Und insofern war das eine Verabschiedung, die mir entsprach, die ja so war, wie ich es mir gewünscht habe und ein schöner Abschluss von 40 Jahren Arbeit.
Ja, ich glaube, da denken andere, die möchten das vielleicht auch mal so machen. Aber du hast das so gemacht, fand ich auch sehr gut. Und genau, kulturelle Sachen, da können wir mal Koray Aslan erwähnen. Der hat auch ein wenig Musik beigesteuert.
Ja, Koray Aslan, der ist bei uns Sozialpädagoge und Haus- und Hofmusiker. Und was mich besonders gefreut hat, dass auch zwei ehemalige Schüler bei uns aufgetreten sind. Julita, die schon fast professionell inzwischen geworden ist. Und Fadi, der gerade seine Ausbildung als Friseur absolviert.
Ja, Stichwort Musik. Du hast das Musikprogramm zusammengestellt. Ist dir das schwer gefallen?
Ja, es ist mir schwer gefallen, auszuwählen, weil mein musikalisches Interesse ist ein sehr breites. Manchmal gefallen mir Schnulzen. Es gefällt mir aber auch Klassik und diese Platte von Wecker und Wader, beziehungsweise die zwei Platten und insbesondere der Film, haben mir besonders gut gefallen. Weil Konstantin Wecker ist ja ungefähr so alt wie ich, Wader ist etwas älter und kein Ende in sich, das nehme ich auch als eigenes Motto. Und ich finde, die beiden haben es gut geschafft, auch mit viel Selbstironie einen Rückblick auf ihr musikalisches Schaffen zu machen. Und deshalb habe ich drei Stücke davon ausgewählt. Das zweite, was jetzt kommt, ist so ein bisschen etwas sentimentaler und nicht ganz so politisch, aber auch das braucht man, ja, und auch das gefällt mir sehr.
Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist's egal, ob man gescheit ist. Wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen. Denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, dahin ein Opfer, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wie ein Wald ist und die Lust schmeckt nicht mehr scharf. Wenn mein Ende nicht mehr weit ist, ist der Anfang schon gemacht. Weil's dann keine Kleinigkeit ist, ob die Zeit vertane Zeit ist, die man mit sich zugebracht. Und ungeheuer fett. Satt und ungeheuer.
Konstantin Wecker hier im Westendradio und gewünscht hat sich das Erika Bosacker, mein heutiger Studiogast, die ehemalige stellvertretende Schulleiterin von der ABS Bremen in Walle. Über die ABS sprechen wir ja sicherlich noch. Im Vorgespräch ist rausgekommen, dass du eigentlich gar keine Lehrerin werden wolltest.
Nein, ich komme aus einem Lehrerhaushalt, beziehungsweise mein Vater war Lehrer und Schulleiter gleich nach dem Krieg und war ein Reformpädagoge. Und hat sich sehr, sehr für die Schule engagiert. Und da war mir eigentlich immer klar, dass Schule sehr das Leben bestimmen kann. Und das wollte ich nicht. Da aber meine Interessen in dem Bereich Literatur lagen und Politik, habe ich studiert in Göttingen Germanistik und Politik, beziehungsweise politische Wissenschaften. Und habe das mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Ursprünglich mal mit dem Ziel, in den journalistischen Bereich zu gehen. Ich habe auch in den Semesterferien immer bei Radio Bremen zum Beispiel gearbeitet. Aber ich bin aus privaten Gründen dann zurück nach Bremen gekommen, weil mein damaliger Freund hier studiert hat, und habe mein Referendariat an der Fachoberschule Meta-Sattler-Straße absolviert. Und da ich ja ursprünglich Gymnasiallehrerin vom Studium her war, am Gymnasium Hermann-Böse-Straße. Aber mein Schwerpunkt war eben die Fachoberschule. Und das Referendariat hat mir dann eigentlich besser gefallen, als ich das ursprünglich erwartet habe. Und so bin ich dann Lehrerin geworden und geblieben. Habe allerdings während dieser 40 Jahre auch immer mal was anderes gemacht. War also im Personalrat, war Personalratsvorsitzende, war nach der Personalratszeit nicht nur an der Allgemeinen Berufsschule tätig, sondern auch an einer Beratungsstelle für Lehrkräfte, so dass mein Berufsleben durch viel Abwechslung gekennzeichnet ist. Und ja, das denke ich war gut.
Mhm. Ja, ich habe ja auch dein Abschiedsfest miterlebt und du sagtest auch, du hast Glück gehabt. Also viele Lehrer oder einige Lehrer sind am Ende des Berufslebens ja, ich sag mal durch, so ganz salopp. Du bist da richtig frisch noch rausgekommen. Was war genau der Grund dafür?
Ja, es gibt viele Gründe. Ein Grund, das habe ich auch auf der Feier gesagt, sind auf jeden Fall meine guten Gene, die ich mir von meiner Mutter habe, die nun nicht Lehrerin war, sondern Schauspielerin und mit 95 immer noch lebt und hoffentlich noch lange lebt. Ein anderer Grund ist, dass ich immer Kollegen an den unterschiedlichen Arbeitsplätzen hatte, mit denen ich sehr, sehr gut zusammenarbeiten konnte. Und das halte ich für ein ganz wichtiges Element einer gesunden Berufsausübung, dass man in Teams arbeitet, in denen man gerne zusammenarbeitet, in denen man sich aber auch sehr kritisch miteinander auseinandersetzt und mit denen man aber auch zusammen Spaß haben kann, feiern kann. Und das ist mir eigentlich immer gelungen. Und ich glaube, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich noch gesund und fit bin. Ich habe oft, wie gesagt, meine Tätigkeit auch gewechselt. Und auch das hat dazu beigetragen, dass ich bis zum Schluss eigentlich neugierig auf die Schülerinnen und Schüler war. Nicht genervt war, natürlich punktuell immer mal genervt war, aber ich vermisse sie auch ein wenig, muss ich sagen. Ich vermisse nicht unbedingt die Arbeit, aber die Schülerinnen und Schüler fehlen mir schon, der Kontakt mit den Jugendlichen. Aber da gibt es ja genügend Möglichkeiten, das auch in dieser neuen Lebensphase vielleicht an anderen Orten dann wieder zu suchen.
Also Langeweile ist noch nicht eingekehrt?
Bisher nicht, aber bisher ist das eigentlich, sind es wie verlängerte Ferien und das genieße ich auch erstmal.
Ja, das ist schön. Ja, wir werden wieder ein wenig Musik genießen. Genug ist nicht genug. Hat dieser Titel einen besonderen Hintergrund? Auch wieder von Konstantin Wecker?
Naja, ich habe so ein bisschen die Titel ausgewählt, genau wie den ersten, Kein Ende in Sicht. So ist auch dieses Genug ist nicht genug. Noch ist es nicht genug und ich freue mich darauf, dass hoffentlich noch viele Jahre vor mir liegen, in denen ich einerseits Spaß haben kann, aber andererseits auch noch Projekte aktiv mitgestalten kann.
Dass der Himmel heute so hoch steht, kann doch wirklich kein Versehen sein. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass die Lichter sich von uns befreien. Ich sitze regungslos am Fenster. Ein paar Marktfrauen fangen sich ein Lächeln ein. Irgendwo da draußen pulst es und ich habe es satt, ein Abziehbild zu sein. Nichts wie runter auf die Straße und dann renn ich jungen Hunden hinterher. An den Häusern klebt der Sommer und die U-Bahn-Schächte atmen schwer. Dieser Stadt spielt schon der Bauch und ich bin zum großen Knall bereit. Auf den Dächern hockt ein satter Gott und predigt von Genügsamkeit. Zu lange rumgesessen, überm Boden dampft bereits das Licht. Jetzt muss endlich was passieren, weil sonst irgendwas in mir zerbricht. Dieser Kitzel auf der Zunge, selbst das Abflusswasser schmeckt nach Wein. Nochmal kurz den Mund geleckt und dann tauch ich ins Gewühl hinein. Komm, wir brechen morgen aus und dann stellen wir uns gegen den Wind. Nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Auf den ersten Rängen preist man dienstbeflissen und wie immer die Moral. Doch mein Ego ist mir heilig und wo wir gehen ist mir sehr egal. Thank you. Schon schweigen ist Betrug. Peru kann ich nie genügen.
Das war Konstantin Wecker. Ja, Erika, wie gesagt, zuletzt warst du tätig als stellvertretende Schulleiterin in der ABS Walle. Vielleicht können wir ganz kurz mal diesen Schultyp erklären. Was ist die ABS oder was macht die aus?
Die Allgemeine Berufsschule ist eine einmalige Konstruktion in Deutschland. Und zwar richtet sich die Allgemeine Berufsschule an Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der ersten Schuljahre, also der 10 Schulbesuchsjahre an der allgemeinbildenden Schule, keinen Schulabschluss geschafft haben. Und sie erhalten bei uns die Möglichkeit, in einer beruflichen Schule einerseits diesen Schulabschluss nachzuerwerben und andererseits sich beruflich zu orientieren. Das ist der eine große Bereich der ABS. Der andere Bereich sind die Migrantinnen und Migranten. In der letzten Zeit sehr viele Flüchtlinge, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen beziehungsweise nach Bremen kommen und nicht die deutsche Sprache beherrschen und gleichzeitig schon zu alt sind, um in die allgemeinbildende Schule integriert zu werden. Das ist der zweite große Bereich, der in der letzten Zeit aber immer größer wird und immer weiter wächst. Und der dritte Bereich, das sind die Praktikumsklassen. Das sind Schülerinnen und Schüler, die einen Schulabschluss in der allgemeinbildenden Schule erworben haben, aber keinen Ausbildungsplatz bekommen haben beziehungsweise keinen Platz an einer weiterführenden Schule. Und so unter diesem Stichwort fasst man also unterschiedliche Benachteiligungen zusammen. Und diese Schülerinnen und Schüler werden an einer gesonderten Schule mit speziell qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Und üblicherweise sind sie in anderen Bundesländern den normalen Berufsschulen zugeordnet. Und da besteht eben die Gefahr, dass sie so ein bisschen als Kellerkinder gelten und Lehrer, die man gerade nicht so gut einsetzen kann, zu den Schülern kommen, die man auch nicht so gut haben will und eigentlich nicht gerne haben will. Und die von daher häufig, nicht immer, aber häufig nicht entsprechend gefördert werden. Und deshalb hat sich Bremen eben zu dieser Konstruktion entschieden, um hier eine optimale Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Und da denke ich mal, dass du auch einen ganz besonderen Zugang zu diesen Jugendlichen hast, ne?
Also ich bin ja erst seit 1997 an dieser Schule. Und ich habe mich auch erst mal für ein Jahr abordnen lassen, weil mir nicht klar war, ob ich mit diesen Schülerinnen und Schülern überhaupt klarkam, weil das eigentlich auch überhaupt meiner bisherigen Ausbildung ja nicht entsprach. Und ich habe mich aber schnell an dieser Schule wohlgefühlt und habe auch gemerkt, dass eben das eine Schule war, wo Beziehungsarbeit im Vordergrund stand und das Eingehen auf den einzelnen Jugendlichen. Und ich habe dann festgestellt, dass mir das liegt und bin dann nach einem Jahr, habe ich mich dann entschieden, auch fest an dieser Schule zu bleiben. Und hatte dann meinen Schwerpunkt in den Berufsweltorientierungsklassen, das heißt in den Klassen, wo Jugendliche ihren Schulabschluss nacherwerben und wo sich insbesondere Schulvermeider und in Anführungsstrichen Problemjugendliche aus ganz Bremen sammeln. Aber das war immer wieder eine Herausforderung und ich finde es auch toll, dass da so viele Kolleginnen und Kollegen sind, die diese Herausforderung gerne annehmen und das fand und finde ich nach wie vor sehr spannend.
Eine Frage habe ich noch. Es gibt ja Lehrmeister und Lehrerin oder Lehrer und Lehrmeister. Wo ist da der Unterschied?
Ja, wir Lehrerinnen und Lehrer, das sind in der Regel, also ich bin da ein bisschen eine Ausnahme mit meinem Gymnasiallehramt. Die meisten Kolleginnen und Kollegen bei uns haben eine berufliche Qualifizierung hinter sich und sind dann Berufsschullehrer geworden. Oder aber es sind Sonderpädagogen oder optimalerweise, auch davon gibt es einige, Berufsschullehrer mit sonderpädagogischer Qualifizierung und die Lehrmeister. Die Schüler denken oft, das sind die eigentlichen Meister und die sind viel höher über den Lehrern. Aber bei uns ist das eigentlich auf einer Ebene. Die haben ihren Meister im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erworben und haben die Ausbildereignungsverordnung und haben sich dann für die Fachpraxis an einer beruflichen Schule beworben. Und bei uns spielt die Fachpraxis eine sehr hohe Rolle. Und die Schülerinnen und Schüler, für die ist die Fachpraxis oft ein neuer Zugang zu Schule. Gerade wenn sie schulmüde sind, sind sie oft in der Werkstatt oder eben in der Übungsfirma oder im Büro leichter ansprechbar als in der Fachtheorie oder in den allgemeinbildenden Fächern. Und an der ABS herrscht zum Glück ein sehr kollegiales Verhältnis zwischen diesen beiden Berufsgruppen. Aber man muss erwähnen, dass es noch eine dritte Berufsgruppe gibt, die eigentlich genauso wichtig ist, nur zahlenmäßig unterrepräsentiert ist. Das sind die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Man kann sich leicht vorstellen, dass bei der Zusammensetzung unserer Schüler eigentlich viele sehr unterschiedliche individuelle Probleme haben, die parallel zur Schule gelöst werden müssen und oft auch einem Schulerfolg entgegenwirken. Und das geht nicht weder in der Werkstatt noch im Unterricht mal ebenso nebenbei. Und deshalb sind für uns die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sehr, sehr wichtig. Und die Ausstattung damit ist aber bisher nicht ausreichend.
Also da müsste noch, oder ja gut, das fehlt wahrscheinlich am Geld, ne? Oder es liegt am Geld.
Es liegt nicht unbedingt am Geld, sondern es liegt daran, dass Schwerpunkte politisch anders gesetzt werden und bisher noch nicht der Schwerpunkt auf dem Bereich Sozialpädagogen lag. Aber immerhin ist es ja gelungen, die über den Bund finanzierten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zu einem Teil weiter die Verträge zu verlängern. Und es gibt die Absicht der Regierung beziehungsweise der Bildungssenatorin, auch ein Teil dieser Sozialpädagogen in unbefristete Stellen zu überführen. Aber ich denke, da muss auch ein Umdenken stattfinden und man muss erkennen, dass für Schule und nicht nur für unsere Schule Sozialpädagogen ein unverzichtbares Element sind und genauso wichtig sind wie Lehrer und wie Lehrmeister.
Ja, ich hoffe, dass das nochmal eintreten wird. So langsam ändert sich ja dann doch mal was. Wollen wir wieder ein bisschen Musik machen? Du hast jetzt Jeruma, kenne ich gar nicht. Wer ist das?
Jeruma ist, ich hoffe, er spricht sich so aus, ist ein koreanischer Komponist, den ich mal kennengelernt habe über meinen lieben Kollegen Reinhard Niemeyer, der mir eine CD von ihm geschenkt hat. Das ist Musik, bei der man sich entspannen kann. Viel Klaviermusik und ja, spiel doch einfach mal.
Sie hören nach wie vor das Westernradio und hier zu Gast Erika Boseger, die jetzt nach 40 Jahren Lehrertätigkeit jetzt ausgeschieden ist und die hier bei mir heute als Studiogast hier zugegen ist. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen über die ABS gesprochen. Jetzt kannst du ja auf 40 Jahre Lehrtätigkeit zurückblicken. Wie haben sich denn so die Arbeitsbedingungen verändert im Gegensatz zu damals?
Ja, die Arbeitsbedingungen haben sich sehr verändert. Ich fange mal bei den äußeren Bedingungen an. Ich habe angefangen mit 23 Unterrichtspflichtstunden. Inzwischen unterrichten wir alle mindestens 25, einige Kollegengruppen sogar 27 Stunden. Das ist eine äußere Veränderung. Dann ist der ganze Aufgabenbereich der Lehrkräfte wesentlich stärker reglementiert, als es früher war. Früher war tatsächlich Unterrichtstätigkeit der Kern der Lehrertätigkeit hinzugekommen. Und das, muss ich sagen, empfinde ich nicht nur als negativ. Hinzugekommen sind viele Gestaltungsaufgaben innerhalb der Schule. Hinzugekommen sind natürlich auch viele Verwaltungstätigkeiten. Hinzugekommen sind Qualitätsentwicklungen, Evaluationen etc. Und dadurch ist die Lehrertätigkeit reichhaltiger geworden. Nur der Fehler liegt meines Erachtens darin, dass man diese Tätigkeiten oben raufgesetzt hat, dass man die Pflichtstunden, also die Unterrichtsstunden erhöht hat und die übrigen Tätigkeiten, zu denen ja auch Kooperation mit Eltern gehört, Hausbesuche, Kooperation mit anderen Institutionen wie dem Amt für Soziale Dienste, Polizei etc., die ich für enorm wichtig halte, das alles kam zusätzlich dazu und das sehe ich als einen Fehler an. Die einzelne Lehrkraft ist heute wesentlich stärker belastet, als das vor 40 Jahren der Fall war. Die Freiheiten, die Zeit einzuteilen, sind ebenfalls eingeengt worden. Früher war es für uns zum Beispiel selbstverständlich, dass Fortbildung auch teilweise innerhalb der Unterrichtszeit stattfand. Heute ist die Regel, dass es außerhalb der Unterrichtszeit stattfindet. Man muss einen Nachweis erbringen über Fortbildung. Und ich denke, diese stärkere formale Kontrolle ersetzt eben auf keinen Fall die Begeisterung und das Engagement, was wir früher hatten und wo wir uns auch fortgebildet haben, ohne genau auf die Stunden zu gucken. Also es gibt quantitativ gesehen negative Entwicklungen. Qualitativ finde ich, ist durchaus bereichernd, dass die Lehrertätigkeit sich eben nicht nur auf Unterrichten beschränkt.
Wie ist so das politische Engagement? Ich meine, du bist ja sehr politisch. Sind die jungen Lehrer irgendwie anders als früher?
Also ich glaube, wenn man älter ist, dann sagt man immer, früher war alles besser und früher war alles anders. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Die Schülerinnen und Schüler sind anders, als sie früher waren. Ob sie jetzt wirklich komplizierter sind, kann ich nicht sagen. Aber da es mehr gesellschaftliche Probleme gibt, denke ich, hat auch die Schule mit mehr Problemen zu kämpfen. Und ich habe den Eindruck, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen auch ein anderes professionelles Selbstverständnis haben, als wir es hatten. Und ich wünsche mir manchmal mehr Widerstand und mehr Selbstbewusstsein auch in der Auseinandersetzung in der Schule, aber auch mit politischen Parteien und auch mit der Verwaltung und der Bildungsbehörde. Auch da, finde ich, ist es wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen selbstbewusst sind, denn ohne die Kolleginnen und Kollegen wäre die Behörde gar nicht da und ohne die Schülerinnen und Schüler wären die Kollegen nicht da. Und als in der Zeit, als ich im Personalrat war, da gab es Bestrebungen der Behördenreform, da gab es immer mal wieder neue, aber da fing das an. Das war nach unter Schärf und Hoffmann. Und da waren wir eigentlich auch ganz begeistert dabei, weil die Behörde sich als Dienstleister begriff, für Schulen begriff. Und davon ist eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben. Also es gibt nach wie vor die Autoritätskonflikte zwischen Schule und Behörde. Und ich denke, da ist es sehr wichtig, dass in Schulen selbstbewusste Kollegen sowohl ihren Schülern gegenübertreten, ihrer Schulleitung gegenübertreten, aber auch der Senatorin für Bildung gegenübertreten.
Ja, Schulleitung, meine Frage, du bist ja als normale normale Lehrkraft angefangen, sag ich mal. Was hat dich denn bewogen, die stellvertretende Schulleiterin zu werden? Ist dir das angetragen worden?
Ja, ich bin jedenfalls nicht an die Schule gekommen mit dem Ziel, in die Schulleitung zu gehen. Und sowohl der Schulleiter wie die stellvertretende Schulleiterin waren auch voraussehbar noch länger in ihrer Funktion. Dann hat es eine unerwartete Entwicklung gegeben, dass die stellvertretende Schulleiterin, also meine Vorgängerin, sich anders orientiert hat. Und wir haben dann einen Versuch der kollegialen Leitung gestartet, der so nicht sich als sehr praktikabel erwiesen hat. Und dann wurde die Stelle ausgeschrieben und ich habe mich darauf beworben. Ich wurde auch von Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, mich zu bewerben. Und ich konnte mir das an dieser Schule auch gut vorstellen, weil es eben ein sehr ausgeprägtes kollegiales Miteinander gab und gleichzeitig aber auch ein sehr selbstbewusstes Kollegium, das sage ich jetzt schon wieder, was sich auch von der Schulleitung nichts bieten ließ. Und insofern fand ich das auch eine spannende Tätigkeitsfeld und das hat sich auch bestätigt. Ich habe das auch nicht bereut, dass ich das gemacht habe. Ich war ja auch nach wie vor im Unterricht tätig. Also ich habe auch in den gesamten 40 Jahren immer unterrichtet. Ich war auch, als ich im Personalrat war, immer noch mit wenigen Stunden damals im Unterricht tätig. Und das finde ich auch wichtig, dass Schulleitungen nicht irgendwie abheben.
Ja, das habe ich gemerkt, auch bei den Kreativtagen, da kommen wir gleich zu. Die sind, glaube ich, von dir eingeführt worden. Aber das können wir gleich nach der nächsten Musik erzählen. Ja, Henning Schmid, Peter Dahm, die hast du jetzt raus. Das ist eine Westernproduktion. Was interessiert dich da so?
Ja, auch das ist eine Musik, die mir sehr gut gefällt. Die CD heißt Ferne. Und dieses erste Stück, was ich ausgesucht habe, ist eine Komposition eben von Henning Schmid.
Ja, das war der Henning Schmid und Peter Dahm aus der CD Ferne. Ja, eine CD, die Livaneli gewidmet ist. Ja, aber hier sitzt noch Erika Busseger und ja, wir haben das gerade erwähnt, die Kreativtage. Und da ist auch, kommt das auch die Verbindung mit dem Westend zustande.
Das hast ja, es war ja kein Zufall, dass ich meine Verabschiedung hier im Westend gefeiert habe, weil es eine sehr lange Tradition der Zusammenarbeit mit dem Westend gibt. Und zwar gab es vor 12 Jahren eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe beim Senator für Bildung und die setzte sich auseinander mit der präventiven Wirkung von kreativer und kultureller Arbeit. Und zwar wurde das definiert unter dem Stichwort Gewaltprävention. Zu der Zeit hatten wir auch an der Schule noch durchaus mit Gewalt zu tun und hatten auch Schülerinnen und Schüler, die bereits kriminelle Karrieren hinter sich hatten. Und Stelio, der Geschäftsführer vom Westend, also Stylianos Eleftherakis und ich, haben dann gemeinsam einen Antrag gestellt bei dieser Arbeitsgruppe und uns beworben um ein gewaltpräventives Kulturprojekt. Und daraus sind die Kreativtage an der Allgemeinen Berufsschule entstanden. Inzwischen ist daraus eine Kreativwoche geworden und am Ende jeder Kreativwoche findet die Abschlusspräsentation im Westend statt. In dieser Woche und in diesen Tagen, da hat sich auch nicht viel dran verändert, gibt es immer unterschiedliche Workshops, die von Experten, externen Experten geleitet werden, angefangen von Rap, Tanz, aber wir hatten zu Anfang zum Beispiel auch Standardtanz dabei und Darstellen im Spiel, Impro-Theater, Musik, ja. Also ich will die jetzt nicht alle weiter aufzählen und unsere Schülerinnen und Schüler, und das ist ein ganz wichtiges Element, blieben nicht in ihren Klassen, sondern vermischten sich und Sprachschüler kamen zusammen mit BO-Schülerinnen und Schüler und insofern war die Kreativwoche und ist die Kreativwoche, denn die wird es auch weitergeben, ein ganz wichtiges Element der schulischen Interaktion. Schülerinnen und Schüler lernen sich kennen. Die Lehrer und Lehrerinnen lernen ihre Schüler mal ganz anders kennen. Schüler, die im normalen Unterricht auffällig sind, sind plötzlich in der Kreativwoche über die Unterrichtszeit hinaus in der Schule, weil sie etwas gestalten, wie zum Beispiel eine eigene Rap-CD oder Hip-Hop und ähnliches und führen das mit Begeisterung auf. Und auf der Abschlusspräsentation, und da komme ich noch zu einem ganz wichtigen Bereich meiner Tätigkeit, sind dann nicht nur die Schülerinnen und Schüler da und die Lehrkräfte, sondern eben auch unsere Kooperationspartner, die teilweise entscheidend dazu beigetragen haben, dass wir seit 12 Jahren die Kreativwoche überhaupt durchführen können. Denn wie man sich vorstellen kann, kostet so etwas Geld und da haben wir schon unterschiedliche Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden, angefangen von Unternehmen, aber auch von Stiftungen und ich finde es sehr schön, dass für das Jahr 2014 schon bereits die Kindergeldstiftung diese Kreativwoche auch fördern wird. Und alle diese Kooperationspartner sind eingeladen zu den Präsentationen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Polizei, die die Schülerinnen und Schüler auch anders erlebt, als sie sie sonst erleben und die das Projekt auch für ausgesprochen wichtig hält. Ja, und das war auch immer ein wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit, zum Beispiel mit Polizei zu kooperieren, auch mit dem Knast zu kooperieren, mit Jugendrichtern zu kooperieren, mit Firmen zu kooperieren, die nicht nur Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt haben, sondern uns auch unterstützt haben. Denn es gibt noch ein weiteres Projekt, was sponsorenabhängig ist. Das ist der Trainingsraum in der Allgemeinen Berufsschule. Weil es ein oberstes Prinzip von uns ist, Schülerinnen und Schüler, die da sind und stören, möglichst nicht rauszuschmeißen, wenn sie stören, sondern sie an einen Ort zu schicken, in dem sie ihre sozialen Kompetenzen erweitern können. Und das ist der Trainingsraum. Und der wird von Sozialpädagogen betreut. Und die werden bisher auch lediglich durch Projektgelder und durch Sponsorengelder wird diese Arbeit im Trainingsraum finanziert. Und ich hoffe, es geht weiter. Das geht auch schon seit 7 Jahren so.
Ja, Erika, da kann ich ja nichts mehr zufügen. Wie gesagt, also wir haben noch, ja, jetzt haben wir noch 3,5 Minuten. Das ist knapp, das werden wir aber schaffen. Wie gesagt, du hast das jetzt abgegeben. Ja, sowieso, die Kreativtage wird es weiterhin geben. Das macht jetzt deine Nachfolgerin. Ich glaube, die macht das bestimmt auch ganz gut.
Die macht das mit Sicherheit sehr gut. Und die hat ja auch schon, und andere Kolleginnen und Kollegen auch, die letzte Kreativwoche maßgeblich mit durchgeführt und ich mache mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen und denke, es wird gut weitergehen.
Ja, Erika, ich muss mir gleich Sorgen machen, wie ich jetzt die Sendung abmoderiere. Wir haben, wie gesagt, nur noch fast 2,5 Minuten, aber erstmal vielen Dank. Also ich glaube, du gehst in eine schöne Zukunft rein. Also du hast, glaube ich, genug Ideen noch, die du machen kannst.
Auf jeden Fall.
Ja, und was du jetzt gleich machst, du gehst gleich hier in unsere Reihe Capriccioso. Der Geschäftsführer rezitiert jetzt aus Hölderlin. Spricht über sein Werk. Das wird nämlich jetzt hier live gerade geboten hier im Westend. Die Pause fängt, glaube ich, gerade jetzt an. Ja, ich darf erst nochmal auf das nächste Westernrad hinweisen. Das ist in 2 Wochen am 6. März. Und dann ist hier Monika Foppel. Sie leitet die Hospizbrücke, eine Hospizeinrichtung hier ganz um die Ecke am Waller Park. Ein sehr lebensnahes Thema. Dazu befrage ich Sie dann, warum Hospize immer wichtiger werden. Die nächste Western Club Night gibt es am 1. März. Das ist unsere Tanzparty hier, die Ü30-Tanzveranstaltung, 20 Uhr. Ja, morgen hier eine Ausstellungseröffnung. Die Nana-Werkstatt hat geöffnet. Nana-Figuren, die figürlichen Figuren werden hier morgen gezeigt. Ab 19 Uhr in die Vernissage. Ja, und am 6. März ist auch noch ein You-and-Deuce-Konzert, ein Jazz-Konzert. Ja, da komme ich jetzt gar nicht mehr zu, genau zu erzählen, was das ist. Erika, vielleicht einen letzten Satz, noch einen Satz zu dem letzten Brahms-Titel.
Ich habe als letzten Titel einen ungarischen Tanz von Brahms ausgewählt, den Järvi oft in der Kammerphilharmonie als Zugabe spielt. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme von der Kammerphilharmonie und ich finde, das ist eine sehr fröhliche Musik und insofern ein guter Abschluss.
Ja, der letzte Satz von Erika Boseke hier im Westernradio. Vielen Dank dafür und jetzt kommt nochmal Brahms und dann bis in 2 Wochen.